Ich habe euch heute mal wieder einen Gast mitgebracht, eine Teilnehmerin von Geschichten, die verkaufen, die Alexandra Weck. Und wer Alexandra ist, was Alexandra für eine wahnsinnig geile Reise hinter sich hat, das erfährst du heute in der heutigen Folge von Geschichten, die verkaufen. Bis gleich. Alexandra, heute ist es soweit. Du bist aus der Schweiz angereist. Hier ins schöne München, auch in deine alte Heimat,
die endlich,
ich ja erfahren habe. Und du hast ja gar nicht so weit weg von unserem Office hier gewohnt.
Ja.
Herzlich willkommen im Geschichten, die verkaufen Headquarter.
Danke für die Einladung. Ich freue mich extrem, heute hier zu sein alles persönlich zu sehen, was man die letzten Wochen und Monate immer nur digital miterlebt hat.
Ist schon verrückt, gell? Weil man sieht immer nur die Ausschnitte. Wir haben ganz viele Menschen, die hier ins Office kommen und die zum Beispiel nur den Ausschnitt immer kennen, wenn Uwe in den Calls sitzt oder ich auch mal hier in der Küche bei uns. Die ist ja hier direkt um die Ecke quasi. Also vom Studio raus ist gleich die Küche hier nebenan. Und da haben wir immer unseren Kaminhintergrund und alles. Und dann kommen die hier ins Office so, ach, so sieht das aus hier. Weil am Ende hast du ja immer nur diese Ausschnitte, auch hier vom Studio natürlich. Du hast jetzt, wenn du das Ganze hier auf Social Media oder bei YouTube siehst, halt den Studioausschnitt hier. Aber das Office ist natürlich
die
hier
aufgeräumte Variante, genau, vom Büro.
Hier ist aufgeräumt und der Rest ist Chaos. Aber wo kein Chaos herrscht, ist bei Alexandra im Business. Und da sprechen wir auch gleich drüber. Aber erstmal will ich dich mal vorstellen, Alexandra. Also du stellst dich selber vor, aber das ist ja immer das Wichtige. Wenn wir uns auch anhand der Heldenreise bewegen, geht es ja auch immer um den Protagonisten, um die Protagonistin. Und die bist du. Du bist die Protagonistin deines heutigen Businesses. Das kannst du uns auch gleich mal erklären, was du da machst. Aber erzähl uns doch mal, wie ging deine Reise los? Was hast du davor gemacht, bevor du zu Geschichten, die verkaufen, gekommen bist? Und was dein eigentliches Business jetzt ist?
Also du hast es ja vorhin schon erwähnt, ich habe hier quasi um die Ecke gewohnt und das liegt auch daran, weil ich in München gearbeitet habe, gelebt habe und zwar im Investmentbanking bei der UniCredit, damals gerade frisch die HVB übernommen im Arabella Hochhaus und ich habe dort auf dem Trading Floor eben gearbeitet.
Ach cool, also ja, richtig, so richtig hier mit 5 Monitoren und gib ihm.
Das klingt immer so, das war auch teilweise so, aber tatsächlich ist der Job vielmehr auch Fabrikarbeit, aber digital, als man sich das so vorstellt. Also es war nicht Wolf of Wall Street-like,
sondern im Kopf.
Natürlich habe ich die Lehman-Zeit dort auf dem Trading Floor erlebt und es war auch nicht so cool, aber mein erster Tag war zum Beispiel dort in München. Ich komme ja aus Solingen ursprünglich und bin dann nach München gezogen für den Job und mein erster Tag war: ja, Alexandra, cool, dass du da bist. Merk dir doch meinen Namen nicht. Ich bin nächste Woche weg. Und das haben fast alle gesagt. Am Ende der Vorstellungsrunde auch mein damaliger Chef. Ja, und da, so kommst du dann an in deinem ersten Job als junger Mensch. Du denkst, du hast es geschafft.
Ja.
Und dann denkst du, wow, wo bist du hier gelandet? Irgendwie ist Weltuntergangsstimmung. Aber es war eine sehr lehrreiche Zeit, weil du lernst quasi direkt am Anfang deiner Karriere Krisenmodus. Und ja, es war Schichtarbeit, es war eine sehr harte Zeit, es war ein Minimumgehalt, weil als junger Mensch im Investmentbanking, da hast du auch nicht die großen Gehälter verdient. Und dann kommt noch dazu, dann lebst du auch noch in München, was damals auch schon teuer war. Und ja, was war super. Also ich habe sehr viel gelernt und das war die Basis meiner ganzen Ausbildung, dann meiner Karriere und ich möchte die Zeit auch nicht wieder missen.
Super. Und du bist ja dann auch ganz stark innerhalb des Investmentbankings in das Thema Sales gegangen.
Ja, dann aber auch erst später und zwar im Bereich Fintech. Ich habe dann einen neuen Geschäftsbereich woanders mit aufgebaut für das ganze Thema Digitalisierung und Fintechs. Das heißt, die ersten Vermögensverwalter damals, das war 2014, also ich bin auch schon deutlich länger dabei, als es aussieht, 2014 die ersten Fintechs, die dann online Konten eröffnen wollten, was ganz Verrücktes damals.
Was war denn das Erste? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Das eins der ersten war Scalable Capital.
Stimmt,
oh, die gibt's ja
immer noch, gell?
Die gibt's ja immer noch, die sind sehr erfolgreich und das war damals bei dem Arbeitgeber das erste Projekt, was ich begleitet habe. Und es lief ungefähr so: Alexandra, du bist ja ein junger, digital affiner Mensch. Hast du Bock, dieses Projekt zu leiten? Die Firma nennt sich Scalable Capital. Die wollen bewusst eine Bank haben, die kein eigenes Endkundengeschäft hat. Und das Spannende bei diesem Projekt damals war dann, einerseits die Prozesse gemeinsam zu entwickeln für etwas, was noch niemand vorher gemacht hatte. Mhm. Gleichzeitig mit einem Regulator sich auch auseinanderzusetzen, der dieses Thema das erste Mal in Deutschland auf den Weg gebracht hat. Weil es gab ja keine Vorschriften für digitale Identifizierung. Das, was wir heute normal machen mit Videoident, das gab es ja damals so noch gar nicht. Das war ganz neu. Und dann auch noch in Verbindung mit einer Vermögensverwaltung, Kontoeröffnung bei einer Bank. Also da waren ja drei Vertragsparteien, die in einem Rutsch quasi alles machen mussten. Und zum Thema Sales bin ich dann daraufhin gekommen, weil nach dem erfolgreichen Projektabschluss wollten das weitere Vermögensverwalter auch machen. Mhm. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, ich kann aus dem Expertenwissen, was ich habe, von der ganzen IT, von den Daten auch in der Bank und wie das alles prozessiert wird, also auch Prozesse, Workflows, ich kann von diesem Insiderwissen, was ich habe, ganz gut auch nach draußen verkaufen. Und so habe ich durch mein Projektwissen den Kunden auch wie ein Gefühl geben können, um denen zu zeigen, so und so wird euer Projekt laufen, wenn ihr das mit uns macht. Und ich habe das dann auch dahingehend skaliert, dass ich die Fragen waren immer dieselben. Das heißt, ich habe dann die Fragen und alles das damals genommen und habe wie so eine Art Leitfaden mal aufgesetzt, was denn ein Kunde, der diese Anbindung haben will, alles erfüllen muss an seine Technik, an seine APIs und Schnittstellen. Und dadurch konnte diese Onboarding-Zeit einfach viel schneller gemacht werden, was wiederum für viele Startups ja wichtig war, weil die wollten natürlich mit dem Funding schnell an den Markt kommen. Und wenn du als Bank sagen konntest, wir schaffen das mit euch in 3 Monaten und nicht in 9, weil wir das schon 3-mal gemacht haben und wir Projektleute haben, die das wissen, wie es geht, dann war das natürlich ein Erfolgsgarant.
Und das ist, was du da gerade sagst, Alexandra, ist ganz ein wichtiger Punkt, auch für dich, wenn du jetzt gerade zuhörst, diese Skalierung, die Alexandra bei der Bank damals gemacht hat, eben weil sie die Fragen aufgegriffen hat, die immer wieder gekommen sind von den Kunden, daraus einen Leitfaden erstellt hat und aus dem 1:1 in ein 1:N-Business gekommen ist, genau das Gleiche kannst du auch machen, indem du das digitalisierst. Sprich, der Start ist immer der gleiche eigentlich. Du bist im 1:1-Business, im direkten Austausch mit dem Kunden, generierst dadurch natürlich sehr viele Insights, sehr viel Wissen, kannst einen kompletten Workflow aufbauen, weil du genau weißt, diese Fragen beschäftigen alle Kunden immer wieder. Es gibt dann natürlich die Feinheiten, das ist ganz klar, aber die Basics sind immer die gleichen. Und die Basics, daraus entwickelst du dann dein 1:1-Produkt, dein skalierbares Produkt, wo du von dem 1:1 rauskommst und auf einmal viele Menschen begleiten kannst, auch als einzelner Player, als Einzelunternehmer. Genau so funktioniert es. Wenn du zum Beispiel ein Beratungsbusiness hast, wenn du im Consulting bist, wenn du im Agenturgeschäft bist, aber genauso auch, wenn du im Produktbusiness bist, geht genauso, weil du auch eine digitale Leistung dazu nehmen kannst. Ganz wichtiger Punkt und sehr cool, dass du das damals eben auch bei der Bank genauso gemacht hast.
Es war aber aus der Not heraus geboren tatsächlich, weil es einfach zu wenig Kollegen gab, weil es war halt kein Riesenkonzern. Das muss man auch sagen, das war natürlich damals auch die Voraussetzung, dass das so ging. Es war halt eine kleine, agile Bank.
Wie hieß sie denn?
Das ist die Bader Bank hier aus Unterschleißheim. Und genau, das war eben auch der Erfolgsgarant für das. Das wiederum dann, wenn wir nochmal auf das Thema Heldenreise zurückgehen, hat dann aber dazu geführt, dass ich halt wirklich alle Fintechs in Deutschland kennengelernt habe, gesehen habe, weil auch die, mit denen wir dann nicht zusammengearbeitet hatten, aber man hat sich zumindest mal kennengelernt, hat gepitcht und dann hat es vielleicht geklappt oder nicht. Aber auf jeden Fall, das hat mir dann auch so viel Sichtbarkeit gegeben, aber auch durch ein bisschen Netzwerk, was ich dann aktiv betrieben habe, dass eben ich danach auch einen sehr, sehr coolen Job bei der UBS in Frankfurt dann annehmen konnte und auch wieder dort mit dem Fokus Digitalisierung in einem leicht anderen Geschäftsbereich. Und ich habe im Prinzip die gleichen Prozesse und Themen dort auch wieder übernommen, aber eben auf einer Konzernstruktur. Und das war dann auch wieder sehr spannend, weil du hast dann Schweiz, du hast dann Deutschland, du hast dann eine Matrix-Organisation, dann noch Covid und so weiter. Und ich habe tatsächlich das erste Mal diesen Storytelling- und Story-Listening-Ansatz dann dort mal bei einem Pitch gebraucht. Das kann ich auch gleich gerne noch mal
erzählen. Was war das denn für ein Pitch? Erzähl mal.
Also das war tatsächlich ein sehr großer, spannender Kunde, auch eine andere Bank, die einen Partner gesucht hatten für ihre Assets, um sie woanders hin zu verlagern. Und wir hatten uns eben darum auch beworben und haben dann eben die Möglichkeit bekommen, mal das Dienstleistungsangebot der UBS dort zu pitchen. Und wir haben uns dann wirklich richtig viel Mühe gegeben und wirklich bis ins kleinste Detail dieses Kundenportfolio auseinandergenommen, einen Praktikanten gebeten, hey, wir wissen jetzt, das ist eine richtig doofe Aufgabe, weil damals gab es noch kein ChatGPT. Also auch das als Tipp, wenn ihr das nutzen könnt, nutzt es an jeder Stelle, wo ihr eine gute Idee habt, weil es kann euch wirklich sehr viel Frust eurer Praktikanten ersparen. Und wir haben wirklich das ganze Portfolio auseinandergenommen, 1000 Positionen, haben dem Praktikanten gesagt, wir brauchen alles im Excel, weil wir müssen das danach durchanalysieren. Dann haben wir uns das alles angeschaut, wirklich von Geografien und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns überlegt, wenn das jetzt unser Kunde wäre, also wir haben so getan, als wären die schon unser Kunde. Und dann haben wir den Versuch zu erläutern, was wir jetzt tun würden, wenn sie unser Kunde wären, also wie wir mit denen zusammenarbeiten. Also wir haben ihnen nicht einfach gezeigt, was wir tun, sondern wir haben dem Kunden, und das auch immer als Tipp für euch, als Denkanstoß, was ihr mitnehmen könnt, gebt eurem Kunden das Gefühl, was ihr tun würdet, wenn er schon Kunde ist und wie die Zusammenarbeit sich anfühlt. Weil das war am Ende mit einer der Erfolgsfaktoren, warum die sich dann, nachdem sie uns erst abgesagt hatten, ein Jahr später dann doch zugesagt hatten. Mhm. Weil wir haben wirklich ihnen gezeigt, das sind eure Positionen, das und das würden wir machen, da und da würden wir euch helfen, bei den und den Themen können wir euch unterstützen. Und dann haben wir noch jeden, der im Gespräch war vorher, also für den Termin, wir wussten, wer die Personen sind, wir haben die gegoogelt, wir haben im Internet sehr viel über die Leute gefunden und von einer sehr wichtigen Person auch eine persönliche Homestory. Und dann wussten wir sehr viele Sachen über diese Person. Begeisterung für Musik, spielte in der Band und mein Kollege, der mit mir gepitcht hat, liebe Grüße an dich, Dennis, der hat auch in der Band gespielt.
Ja, und natürlich gleich der Anknüpfungspunkt da, sehr gut.
Und ja, wir wussten, er hat einen Hund und unser Chef hat dann damals auch gesagt, nimm doch mal Hundeknochen mit. Also der Hund war leider nicht da an dem Tag, aber wir hatten einfach trotzdem Hundeknochen. Weißt du, andere haben halt nur die Präsentation dabei und wir hatten halt noch einen Hundeknochen dabei.
Bleibt auf jeden Fall hängen.
Es blieb hängen und dann ist Folgendes passiert. Die haben uns dann abgesagt, weil sie gesagt haben, wir finden es super, was ihr macht, aber wir sind super happy mit unserer jetzigen Lösung. Mhm. Aber sollte sich das mal ändern, dann melden wir uns wieder. Und dann war Covid, ne, schwere Zeit, alle zu Hause. Und dann bekam ich irgendwann einen Anruf und die riefen an und haben gesagt, Frau Weck, wir müssten uns noch mal unterhalten. Es haben sich jetzt die Rahmenbedingungen geändert. Wir würden jetzt dann doch gerne kommen. Und da war natürlich die Freude groß, weil das war wirklich ein riesen Projekterfolg, weil auch so viele Menschen in der UBS daran gearbeitet haben. Also ich glaube, bis zu 40 verschiedene Leute von dem Polen-Buchungszentrum, wo die Wertpapiere verbucht werden, aus Zürich, aus den Projektteams, aus Frankfurt. Also es waren unfassbar viele Leute dann am Ende beteiligt, das über die Bühne zu bringen. Und was wir halt gemacht haben zwischen der Absage und der Zusage, wir haben uns trotzdem hin und wieder mal gemeldet, weil es ist damals Folgendes passiert. Es war dieser Brückeneinsturz in Italien und viele, falls hier Vermögensverwalter zuhören, einige hatten die Papiere damals ja auch im Portfolio. Und die UBS hatte damals einen Analysten, der genau diese Aktie von dem Brückenbauer bewertet hat. Mhm. Und der hatte einen Notfall-Emergency-Call an dem Tag angeboten. Und wir haben dem Kunden dann auch angeboten, hey, kommt in den Notfall-Call, wenn ihr wollt. Und wir haben so immer wieder kleine Anknüpfungspunkte gehabt, auch in der Zeit, wo sie uns eigentlich abgesagt hatten. Mhm. Und das wäre auch so ein Tipp für mich heute, wenn ihr auch mal Kunden habt, die grundsätzlich angetan waren von ihrem Angebot, also von eurem Angebot, und trotzdem aber noch nicht euer Kunde geworden sind, bleibt trotzdem immer mal wieder dran, weil, wie ihr an dem Beispiel auch seht, das Business verändert sich, das Leben verändert sich und manchmal kommen die Kunden dann trotzdem wieder. Und macht ihr nicht in der Zwischenzeit auch mal wieder ein Follow-up und bringt euch ins Gedächtnis, dann kriegt den Kunde vielleicht jemand anders.
Ja, tatsächlich immer im Loop halten, ganz wichtig. Ich habe vor einer Woche eine, ich würde sagen, 50% automatisiert, 50% manuelle E-Mail an meine ganzen Opportunities aus unserem CM geschickt und habe wahnsinnig tolles Feedback bekommen. Von vielen natürlich auch. Hey, Bernhard Othon, danke für die halbautomatisierte E-Mail. Ich weiß, aber trotzdem habe ich mich gefreut und das war einfach wieder ein Aufhänger, um einfach wieder ins Gespräch zu kommen. Wisst ihr, und deswegen für euch auch, nutzt die Tools, die euch zur Verfügung stehen. Mhm. Wenn ihr die Person schon im Verteiler habt, schreibt hin und wieder E-Mails, nicht zu oft. Also geht den Menschen auch nicht auf die Nerven, aber auch persönliche Anrufe, ganz wichtig. Einfach mal melden, einfach mal reinhören, Story-Listening machen, also einfach mal zuhören, wo der Kunde gerade steht, was er gerade braucht und wie ihr vielleicht, und das bieten wir auch immer an bei Geschichten, die verkaufen, einfach schon mal supporten könnt, ohne dass die Person oder das Unternehmen überhaupt Kunde ist. Weil das ist wertschätzend. Mhm. Und das zeigt dann dem Kunden, hey, die kümmern sich hier wirklich
und um mich. Mehrwerte liefern.
Genau.
Na, das ist ja genau, das ist ja genau der Punkt. Und so bin ich ja dann auch am Ende jetzt da, wo ich bin und sitze auf eurem gelben Sessel, weil ich irgendwann diese ganzen Themen einfach verbinden wollte. Also das vertriebliche Thema, das Projektthema, aber auch das ganze Digitalisierung von Prozessen, Skalierbarkeit, weil ihr kennt das alle da draußen, die Regulierung, die frisst Ressourcen und man kommt aber natürlich nicht drum rum und es ist ja auch richtig so, dass reguliert wird, weil natürlich es auch sicher für die Anleger sein soll. Aber wenn mehr reguliert wird auf der einen Seite und ihr euch dagegen nicht wehren könnt, dann digitalisiert mehr auf der anderen Seite und versucht auch solche Prozesse wie Follow-ups wirklich in einem CRM abzubilden und lasst euch auch an Termine erinnern, Follow-ups erinnern, weil man vergisst es sonst einfach. What's not in your calendar?
Total.
Oder es gab damals einen Spruch, im Investmentbanking war das natürlich sehr krass mit Follow-ups und Sales. Mhm. Und es gab einen Spruch damals, und den kann ich euch dann auch ans Herz legen, what's not in the CRM did not happen, also was nicht im CRM steht, das ist nicht passiert.
Sehr cool. Alexander, erzähl mal jetzt, was war dein Wake-up-Call? Ich finde es ja so cool in deiner LinkedIn-Biografie, nicht der Wake-up-Call, sondern der Wake-up-Call. Ja. Was war denn damals dann dein Wake-up-Call, dass du sagst, hey, okay, das ist alles gut und schön, was ich hier mache, Investmentbanking, das war eine tolle Reise für mich. Mhm. Ich habe es weit gebracht, ich habe es weit geschafft auch. Was war dann für dich wirklich dieser Call, dass du sagst, ich will mehr oder ich will was anderes?
Ich habe ja sehr viel auch in Konzernen gelernt und tolle Leute kennengelernt, auf jeden Fall. Und ich muss dazu auch sagen, der Wake-up-Call, das hat mir ein ehemaliger Kollege, dem ich mindestens ein Essen jetzt schuldig bin, der hat mir das irgendwann mal gesagt, so mach doch mal was mit Wake-up-Call, das wäre doch ein toller Name. Und mein persönlicher Wake-up-Call war dann, dass ich immer wieder auch bei Unternehmen geholfen habe, gerade so Digitalisierung voranzutreiben, zu beraten auch in meiner Freizeit, auch unentgeltlich. Ich habe auch immer wieder Anfragen bekommen für, möchtest du nicht bei uns ins Advisory Board kommen? Dadurch, dass aber die Finanzbranche so reguliert ist und gerade Konzerne, hast du dann immer so Interessenskonflikte oder auch wenn noch kein Interessenskonflikt sichtbar ist, aber dass du woanders in ein Advisory Board gehst, das will man nicht so richtig. Und ich hatte immer den Drang, wirklich auch gerade Gründern mitzuhelfen oder eben auch unabhängigen Vermögensverwaltern oder auch Bankberatern, die da einfach ein bisschen Hilfe brauchen bei dem ganzen Thema Automatisierung von Prozessen und auch gerade in Verbindung mit Social Media. Also es kam dann alles so zusammen. Und dann dachte ich irgendwann, da muss ich einfach jetzt was Eigenes draus machen. Auch aus dem Grund einfach, weil ich in den Konzernen, wo ich war oder bei den Arbeitgebern immer nur so Teile von dem umsetzen konnte. Also ich wurde da auch viel gefördert und hatte auch tolle Chefs, aber ich konnte nie das gesamte Bild transportieren von dem, was ich gerne machen wollte. Und deswegen war es dann irgendwann auf jeden Fall Zeit, dass ich gesagt habe, jetzt ist der Wake-up-Call und jetzt mache ich das für andere.
Was war denn da dein Ziel? Also du hattest ja für dich auch ein Ziel vor Augen, was du damit erreichen möchtest, weil du ja schon in deinem alten Leben schon viel erreicht hast, auch weit gekommen bist. Aber was war dann da dein konkretes Ziel, zu sagen für dich, okay, ich möchte jetzt mit diesem Business möchte ich Folgendes erreichen?
Ich möchte mit meinem Business erreichen, dass eben eine sehr regulierte Branche, die auch tendenziell relativ schlecht darin ist, eine unique Geschichte über ihre Produkte zu erzählen, weil Finanzprodukte, das wissen wir alle, die sind austauschbar, die sind in der Regel nicht schützbar. Also du kannst kein Patent anmelden. Mhm. Das Einzige, wie man eben eine Differenzierung machen kann, ist entweder, wenn man wirklich der Allerbeste ist, also die allerbeste Performance hat, der Allererste ist. Aber das sind auch die wenigsten. Also Scalable zum Beispiel war einer der ersten Vermögensverwalter in Deutschland, ja. Und man muss aber trotzdem versuchen, seine Geschichte und seine Brand natürlich irgendwo zu entwickeln, zu transportieren. Und ich möchte einerseits dabei einfach helfen, eine wirkungsvolle Geschichte zu erzählen, aber eben auch nicht nur auf Vorträgen, sondern gerade eben auch online und offline. Vor allen Dingen aber das ganze Framework der Digitalisierung mit da drum zu packen. Mhm. Das heißt, das reine Storytelling meiner Meinung nach für Finanzberater, Vermögensverwalter ist nur ein Schritt von dem, also ein Werkzeug im Werkzeugkasten. Das Thema Digitalisierung von Prozessen vom Erstkontakt, also vom Lead oder vom Follower bis zum Kunden, da sind richtig viele einfach schwach. Und das ist genau das, wo ich richtig gut bin und das, was ich gut kann. Und genau bei dem Thema helfe ich jetzt.
Super cool. Du bist ja damals sehr früh, in einer sehr frühen Phase auch zu uns gekommen, zu Geschichten, die verkaufen. Ich erinnere mich, du warst gerade wirklich in dieser Transition-Phase von ich habe da eine Idee im Kopf und ich möchte diese Idee jetzt zum Leben bringen und auch umsetzen. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt in der Phase. Und wie war denn für dich vom ersten Kontakt mit mir, weil wir waren ja im Gespräch, bis hin zu, hey, ich starte jetzt bei Geschichten, die verkaufen. Wie war denn da dein Erlebnis?
Also mein Erlebnis war ungefähr so, wie das von wahrscheinlich vielen, vielen Kunden von euch oder auch Prospects, Leads, call it whatever. Ja, ich habe ewig euren Podcast gehört und ich hatte mich auch schon lange mit Businessaufbau beschäftigt. Dann hatte ich irgendwann auch euer Buch bestellt, aber noch nicht gelesen tatsächlich. Ich hatte es halt zu Hause rumliegen auf meiner To-Do-List. Und es gab einen Podcast, wo ich dachte, okay, und ich war gerade auch in so einer Phase, wo ich dachte, ich muss jetzt irgendwie vorwärts kommen, ich muss jetzt die Dinge angehen. Und da hattet ihr gerade eine Podcast-Folge und das neue Programm announced. Und da habe ich wirklich super spontan einfach einen Call gebucht. Und dann haben wir ja auch telefoniert. Und das war relativ schnell klar, dass ich dann starte. Aber warum? Und das ist auch wieder ein Tipp für euch, weil das funktioniert in der Vermögensverwaltung und Finanzberatung, Wealth Management, das funktioniert ganz genau so. Wenn die Kunden euch kontaktieren, das machen viele nämlich genau heute noch immer anders. Dann pitcht ihr erstmal das ganze Angebot. Die Kunden wissen aber eigentlich schon, was sie wollen und was das Angebot ist. Weil in dem Moment, wenn sie euch kontaktieren, haben sie schon fast das gesamte Research gemacht, kennen euch, haben euch auch schon gegoogelt, haben euch vielleicht auch schon auf YouTube gesehen, haben schon Zeitungsartikel gelesen. Also ich glaube, 80% hattet ihr auch mal gesagt, der Infos sind schon bekannt. Und das ist natürlich auch die Kraft heute von Social Media. Der Kunde ist eigentlich schon fast an der Schwelle zum Kauf oder kurz davor, die Kreditkarte rauszuholen. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Ich glaube, worauf du hinaus möchtest, und das ist ein total wichtiger Punkt, auch für dich jetzt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Alexandra hat super lange den Podcast gehört. War ja, lange stimmt. Im Content bei uns.
Jetzt weiß ich's, ja.
Und ich übergebe auch gleich wieder an sie, weil sie pitcht es am Ende viel besser als ich. Wirklich. Aber was ich dir nur mitgeben möchte, ist, der Content und die Dekoration deines digitalen Schaufensters hat einen wichtigen Hebel für dich am Ende des Tages. Weil du musst dir vorstellen, du holst jetzt jemanden in deine Welt, in deine Content-Welt. Du zeigst ihm alles oder ihr, was du machst, was deine Produkte sind, was deine Angebote sind, deine Dienstleistungen sind, alles. Aber vielleicht war noch nicht der passende Call to Action dabei. Mhm. Das, was Alexandra gerade erwähnt hat, diese eine Folge, die sie dann getriggert hat, die genau den Painpoint getroffen hat, mit dem sie sich gerade beschäftigt hat und dann auch den perfekten Call to Action geliefert hat. Und das ist meist eine Begleitung über mehrere Berührungspunkte hinweg. Aber dieser Berührungspunkt wird kommen, wenn ihr den Menschen in eure Welt holt, er den Research auch selbst macht, eben diese 80%, die finden immer im Vorfeld statt, egal ob Social Media, egal ob über die Website, egal über den Podcast, egal über welchen Content auch immer. die Information findet dort statt. Dann geht es darum, wenn die Person ins persönliche Gespräch kommt, wie Alexandra zu mir damals kam, dass ihr dann natürlich die Beziehung aufbaut. Weil ihr müsst euch vorstellen, Alexandra hatte schon zu uns, zu mir eine Beziehung, weil sie hat den Podcast gehört. Ich kannte Alexandra noch überhaupt nicht. Ich hatte keine Idee, wer diese Person ist.
Stimmt.
Und dann gilt es aber, in diesem Call, in diesem Beratungsgespräch, Strategiegespräch, im Support-Call, wenn ihr jetzt ein Angebot habt, also ein Produkt, ein physisches Produkt, wenn sich die Person dann zum Beispiel beim Support meldet, dass dann eine Beziehung aufgebaut wird, eine menschliche Beziehung. Und die ist immer super wichtig dann für den eigentlichen Kaufabschluss und vor allem in dem Business, wo Alexandra jetzt ist, in dem Consulting-Business, wo es eben um Digitalisierung geht, Finanzprodukte, da ist halt der Trust, das Vertrauen extrem wichtig. Und den Trust, den baut ihr dann eben in dem persönlichen Gespräch auf, genauso wie es ich und Alexandra auch gemacht haben.
Ja, also das ist genau eben das Beispiel. Ich hatte ganz viele Touchpoints mit euch, ohne dass ihr das wusstet. Und jetzt sitzen wir halt hier auf euren gelben Sesseln und unterhalten uns über das Programm von euch. Und ich meine, am Ende würde ich jetzt sogar mal so weit gehen und sagen, weil ich habe nie, glaube ich, eine Werbung von euch gesehen. Ich bin organisch über den Podcast gekommen. Ich habe das Buch gehabt. Ich habe dann mich eingetragen für eure Newsletter. Und ich würde sogar sagen, ihr habt mich gewonnen ohne einen Cent Adspend. So, und das ist genau das, was ich auch für euch, für Finanzberater, Vermögensverwalter machen werde mit meiner Masterclass, mit dem Programm, was eben genau diese Themen vereint. Ihr könnt gerne weiterhin auch Werbung machen, aber ihr müsst es nicht. Ihr könnt lernen, wie ihr so ein Framework aufbaut von verschiedenen Content-Stücken, die wirklich dafür sorgen, dass Kunden euch schon mal erleben können. Und wenn die sich dann bei euch melden und über diese Kanäle gekommen sind, dann wisst ihr im Zweifel, dass das schon welche sind, die euch schon irgendwo erlebt haben und kennengelernt haben. Und das geht eben auch alles ohne Adspend. Und das ist das, was mich auch so aufregt. Es gibt Agenturen und ich habe auch einen sehr erfolgreichen Claim ab und zu mal verwendet. Das verraten euch die Agenturen nie. Weil am Ende ist es genauso, relativ wenig Zeitaufwand in Kombination mit der Digitalisierung. Das ergibt halt eine Content-Maschine, wie ihr das immer sagt. Das ist phänomenal. Und ich erlebe das gerade selber an meinen eigenen Zahlen. Also es tut zwar weh, jeden Tag immer wieder auch aktiv zu sein im Positiven. Aber auch das, man kann das vorplanen, man kann die Redaktionspläne machen. Also die ersten Kunden, die ich jetzt auch gewonnen habe, die sind selber total begeistert. Die sitzen erstmal morgens so da und die haben mich zwar gebucht, weil sie überzeugt sind, aber die sitzen schon erstmal so ein bisschen so da und denken sich, klappt das wirklich? Ist das wirklich realistisch und kann das funktionieren? Ja, und dann am Ende des Tages sitzen die eben ganz anders da, können kaum die Füße stillhalten und wollen unbedingt loslegen und haben gar nicht so viel Zeit, wie sie Energie und Ideen haben. Und wirklich die Feedbacks am Ende dieser Tage und auch nach der Nachbetreuung dann, weil ich gehe ja dann auch noch ein paar Wochen an der Seite der Kunden mit, weil die Umsetzung ist natürlich genau dann das, was viele andere nicht machen und wo es dann ja auch oft schwer wird oder erstmal noch anstrengend und wo sie Hilfe brauchen.
Vor allem, klar. Und da ist es super accountable, wichtig, dass sie jemanden wie
ist wie ein Fitnesstrainer quasi. Ja, das ist im Prinzip genau das Gleiche. Und die sind dann wirklich nach den Wochen, wo sie dann sich entwickeln und sagen, wow, hätte ich das doch wirklich mal früher gewusst oder hätte mir das mal jemand gezeigt. Aber natürlich verraten einem die Agenturen das nicht, weil mein Slogan ist im Prinzip auch, ich möchte, dass ihr unabhängig werdet von den teuren und überteuerten Agenturen. Ich möchte, dass ihr das selber könnt. Und am Ende ist auch das Schönste, wenn jetzt ein Kunde zu mir sagt, hey, vielen Dank, wir haben jetzt alles gelernt, was wir können. Wir könnten es jetzt selber, aber kannst du bitte noch uns weiter begleiten? Das ist dann das eine. Aber auch die sagen, gerade jetzt auch im Startup-Bereich, hey, wir wissen jetzt alles, wie es geht. Vielen, vielen Dank, war mega geil. Wir melden uns dann wieder beim nächsten Offer. Also es ist genau das.
Ja. Was wichtig ist, eine Agentur, eine Performance-Marketing-Agentur im Social-Media-Bereich hat zu 100% ihre Daseinsberechtigung. Nicht falsch verstehen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn jemand in die Skalierung geht, also wenn du den nächsten Schritt gehst, zum Start solltest du dich immer selbst mit diesen Inhalten beschäftigen. Du solltest dich selbst mit deinem organischen Content beschäftigen, mit deiner eigenen Vermarktung, mit deiner Personal Brand, die ersten Schritte selbst gehen, damit du diese Workflows auch genau verstehst, wie das alles funktioniert, damit du auch, wie Alexandra, erstmal deine ersten Kunden komplett rein organisch generierst. Die Möglichkeiten hast du heute und zwar für 0 Euro, natürlich ein paar Tools, deine Zeit, die reinfließt etc., aber du brauchst kein Werbebudget. Wenn du dann aber weißt, wie du deine Zielgruppe ideal ansprichst, welchen Content die brauchen, welche Call-to-Actions die brauchen, dann ist der nächste Schritt, zu einer Agentur zu gehen, die Agentur perfekt zu briefen. Da freut sich jede Agentur, wenn ein gutes Briefing kommt, wenn die genau wissen, was sie machen sollen und dann ihr Fachwissen damit einbringen können und das Ganze in eine Skalierung bringen, dann hast du den Perfect Match. Aber zum Start brauchst du es erstmal nicht. Da brauchst du nur dich, da brauchst du deine Zeit und da brauchst du deinen Content, um loszulegen. Und dann kommen auch die Zahlen. Und das ist jetzt genau unser nächstes Intro, unser nächster Part. Jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an von Alexandra. Was ist denn da alles so passiert, Alexandra?
Also ich habe ja offiziell erstmal gelauncht im Ende November. Das heißt, ich habe natürlich auch meinen eigenen Launch und alles das, was ich euch Vermögensverwaltern, meinen Kunden beibringe, habe ich natürlich an mir selber genauso auch ausprobiert. Das heißt, ich habe von null gestartet, natürlich mit meinem bestehenden Netzwerk, was ich hatte.
Was ist denn dein Hauptkanal?
Mein Hauptkanal ist LinkedIn, aber ich habe mich mittlerweile erweitert auf TikTok, obwohl ich mich lange gegen TikTok gewehrt hatte, weil ich dachte, naja, noch ein Kanal, für den ich originären Content produzieren muss. Nee, das ist zu zeitaufwendig, weil ich meine, ich mache ja gerade wirklich alles selbst. Also von Newsletter schreiben, über meine Webseiten bauen, meine Verkaufsfunnel bauen, meine Videos schneiden, meine Textzeilen schreiben, die meine Buchhaltung, die Kundenbetreuung. Also ich mache wirklich gerade alles selbst. Und ich habe ja auch Hobbys. Ich habe einen Partner, mit dem ich auch Zeit verbringe. Ich habe noch ein Pferd. Ich koche gerne für mich selber. Und ich, wirklich ganz wichtig, ich schlafe 8 Stunden. Also außer heute, weil ich musste früh aufstehen. Aber ich schlafe auch gerne. Und dann fragen sich die Leute immer, wie macht sie das denn? Hat sie einen Doppelgänger? Aber nein.
Du hast das richtige System.
Ich habe das richtige System. Und genau das sage ich tatsächlich auch meinen Kunden und Kundinnen. Und ich weiß genau den Pain, wenn man zu wenig Zeit hat. Und genau deswegen muss ich auch digitalisieren und skalieren. Und am Ende produziere ich pro Woche eine Podcast-Folge. Die nehme ich auch als Video auf und daraus generiere ich dann alle anderen Content-Pieces. Und ich habe auch einen Content-Kalender für ein Jahr. Das ist das genau, was ich dann meinen Kunden auch gebe. Das Gute ist, dadurch, dass wir dann alle in der gleichen Branche sind, haben wir immer relativ ähnliche Leuchtturm-Events, ja, wo wir alle so ähnlichen Content drumherum machen können. Ich kenne natürlich auch regulatorische Vorschriften, weil gerade im Finanzbereich darfst du auch nicht alles in Postings sagen. Ganz genau. Du darfst nicht einfach, und da regen sich dann auch zu Recht viele auf, du darfst nicht einfach dein privates Wertpapierportfolio zeigen als Finanzinfluencer, weil dann bist du schon tendenziell in der Anlageberatung. Und da sage ich dann auch immer zu den Vermögensverwaltern, also hört jetzt genau zu, werdet doch selber Influencer, weil ihr habt doch die Kompetenz. Also macht es einfach selber, ärgert euch nicht über die und verlasst euch nicht auf den Regulator, weil der hat für das keine Zeit. Ja, und so mache ich eben auch einfach alles selbst. Und die Plattformen mittlerweile, also ja, TikTok bin ich, Zahlen sind ultra verrückt, hätte ich nie gedacht, nie.
Da wird nicht mehr viel getanzt, ne?
Da wird gar nicht mehr getanzt. Und da sind auch wirklich Leute von CEOs, die andere CEOs coachen, Vermögensverwalter auch immer mehr, Schweizer Banken zum Beispiel, die sind richtig fit auf TikTok. Oder auch die Deutsche Bank, die hat einen richtig coolen TikTok-Account. Also wirklich super smart, immer witzig, aber auch Finanzbildung versuchen sie überzubringen. Also YouTube, TikTok, mein Podcast. LinkedIn ist der Hauptkanal unter anderem auch, weil ich da auch das größte bestehende Netzwerk habe. Aber das Wachstum auf den anderen Kanälen ist auch unfassbar. Und Instagram starte ich jetzt noch als nächstes. Da habe ich jetzt noch mit gewartet, weil ich möchte den Instagram-Kanal mit dem Start meiner Masterclass-Gruppe quasi von null starten, damit ich natürlich an meinem eigenen Kanal weil ich war noch nie auf Instagram im B2B und ich werde genau mit meinem Instagram-Kanal meinen Kunden und Kundinnen zeigen, von null, wie man es aufsetzt und wie man dann wirklich über ein paar Monate Content kreiert. Und deswegen, das erzähle ich euch dann in 3 Monaten, wie Instagram war. Aber
zu den ein super Ansatz. Ganz kurz noch, bevor wir weiter in die Zahlen einsteigen. Was ich dir noch sagen möchte, ist, wie es Alexandra auch nutzt, das Geschichten, die verkaufen, Framework, also wie sie ihren Content produziert, wie sie es schafft, wirklich mit einem überschaubaren Aufwand auf allen Plattformen vertreten zu sein, auf allen wichtigen Plattformen und auch auf allen Plattformen, wo sie ihren anderen Content recycelt. Dieses Framework, dieses Vorgehen, diese Blaupause, die wendest du natürlich für dein eigenes Business an, ist ganz klar. Aber das Versprechen von Geschichten, die verkaufen, ist genauso auch, dass du dieses Framework auch in deinem Namen weitergeben kannst, wie es Alexandra auch macht für ihre Kunden. Diesen Produktionsprozess, das lernst du natürlich bei uns und das darfst du dann natürlich auch weitergeben und für dein Konzept anwenden. Das ist ganz wichtig.
Make it your own.
Ganz genau. Mhm. Und so kannst du es dann perfekt natürlich auch in dein bestehendes Business implementieren und das Ganze auch als Angebot, als Dienstleistung verkaufen. Aber jetzt weiter zu den Zahlen.
Genau, also ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich nichts durcheinander bringe, weil es sind ganz viele Tausender dabei.
Oh, okay.
Also ich habe 90 Tage, ich habe alle Plattformen nochmal per gestern ausgewertet. Ja. Ich habe ja auf YouTube auch von null gestartet mit meinem Kanal. Ich lade auf YouTube immer meinen Podcast hoch als Video. Die Langform, die Videos einmal pro Woche. Aber ich lade auch die Shortclips hoch, die ich auch auf TikTok hochlade. Und ich produziere für TikTok keinen separaten Content. Ich nehme dieselben Schnipsel. Die nehme ich für LinkedIn, die nehme ich für TikTok und die nehme ich für YouTube.
Den 9:16 Content.
Seit 90 Tagen habe ich über 1200 Impressionen. Und über 15 Stunden Watchtime.
Watchtime, ja.
Und was ich jetzt festgestellt habe, die Shorts, wenn du jeden Tag eins hochlädst und aus einer Podcast-Episode ergeben sich bei mir in der Regel so 20, 30 Shorts, Shortclips, 20 kann ich nutzen. Mhm. Und von diesen 20, wenn ich jeden Tag eins hochlade, habe ich gerade festgestellt, also Kontinuität ist am wichtigsten, dann habe ich im Schnitt wirklich nochmal 500 Views jeden Tag. Einfach jeden Tag on top. Und das sind 500 Views, die ich nicht hätte, wenn ich nichts machen würde, für die ich aber auch nichts bezahlen muss.
500 Augen, die nochmal zusätzlich, das ist ganz wichtig, zusätzlich ohne Mehrarbeit, kein neuer Content.
Und ohne Adspend.
Bestehender Content, kein Adspend, nochmal dazukommen on top. Ganz wichtig. Und sehr gut, dass du es genauso machst.
So, und vor allen Dingen seit 90 Tagen. Also ich schicke euch in 90 Tagen nochmal ein Update. Dann der Podcast. Der Podcast wird in 9 Ländern angehört aktuell. Ich bin in Deutsch unterwegs. Das heißt, die Hauptzielgruppe ist natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Und der Podcast tatsächlich, normalerweise, wenn man in die Zahlen guckt, würde man sagen, ja, aber du hast ja gar keine Tausende von Leuten, die sich das anhören. Aber der Podcast ist ja auch nur das Mittel zum Zweck.
Genau.
Der Podcast ist ja gar nicht mein, also die Podcast-Plattformen sind ja gar nicht mein Hauptmedium, worüber Kunden mich dann erreichen. Sondern ich produziere den Podcast und dadurch, dass ich ihn habe, habe ich den Content für all die anderen Plattformen. Und ich sag dir gleich, wie viel Zeit ich dafür pro Woche brauche, aber ich habe LinkedIn noch. Mhm. Weißt du deinen SSI?
Ich glaube, mein Score ist bei 95 oder so. 98.
Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass.
Der ist super hoch.
Das ist krass. Okay, mein Ziel ist dann in Zukunft auch dahin zu kommen. Ich habe 74. Mhm. Damit bin ich trotzdem bei den Top 1% in der Branche. Ich habe jetzt mittlerweile 4200 Follower. Also es kommen jeden Tag.
Mit wie viel bist du gestartet?
Mit so 3.500 knapp roundabout.
Also nochmal gut 1.000 dazugekommen.
Ungefähr. Dann habe ich 200.000 Impressionen in 90 Tagen gehabt.
Bei deinem LinkedIn-Content?
Bei LinkedIn und 70.000 erreichte Personen. Und was ich festgestellt habe, Videos auf LinkedIn sind teilweise auch richtig abgegangen. Also ich hatte eins, was dann über 53.000 Views hatte. Auch einer von den Shortclips, der aus meinem Podcast entstanden ist, wo ich auch gar nicht damit gerechnet hatte, dass der auf
einmal... Es ist meistens so. Der Content, wo man gar nicht dran denkt, so, dass der durch die Decke geht, auf einmal geht der durch die Decke.
Das war so ein Lückenfüller-Post an dem Tag.
Wie viel Watchtime du da hattest? Weil das ist ja immer das Wahnsinnige, wisst ihr? Ihr habt dann immer Impressionen und auch ein gewisses Engagement drumherum. Aber was sich für eine Stundenzahl addiert, wie der Content dann geschaut und geguckt wird, konsumiert wird, das geht wirklich in die 20er, 30er, 40er Stunden. Das ist Wahnsinn. Ja.
Und es gibt auf LinkedIn auch ganz viele stille Follower. Mhm. Das heißt, sei nicht frustriert, wenn auf deinem LinkedIn nur 8 oder 10 oder 12 Likes sind. Auch solche Posts habe ich aber hin und wieder eigentlich relativ oft. Ich sehe es ja auf den Profilbesuchern, was für Menschen dann auf meinem Profil sind. Die sind fast alle dann auch aus meiner gewünschten Kundenzielgruppe. Und ich bekomme teilweise auch auf Events, dass mich Leute ansprechen, die sagen, hey, cooler Post letztens. Und ich frage dann die Person, ja, aber du likest und kommentierst doch nie. Ja, aber ich lese und sehe alles. Und ich kriege immer wieder auch private Nachrichten dann über LinkedIn. Hey, können wir mal darüber reden? Lass uns doch mal sprechen. Und so bin ich jetzt tatsächlich auch in 2 Advisory Boards. Ein deutsches, super, ein Schweizer. Das Schweizer wird noch announced. In 2 Advisory Boards gekommen, eben genau, um dort auch diese Themen dort umzusetzen. Mhm. Und jetzt noch die krassesten Zahlen, nämlich TikTok, also die Plattform, gegen die ich mich am meisten gewehrt habe. Ich habe über 93.000 Menschen erreicht. Ich habe von null angefangen. Yeah. Ich hatte nicht mal einen privaten TikTok-Account. Also 93.000 erreicht, 7.000 Interaktionen. Mhm. Und was ganz interessant ist, weil ihr glaubt ja immer, TikTok, da sind nur die jungen Menschen, aber 31% meiner Follower und der Menschen, die ich erreiche, sind über 50 und aus Deutschland. Das heißt, das sind auch keine Bots oder Fake People, sondern die gibt es. Und das ist unfassbar. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Und all das entsteht, weil Alexandra sich einmal die Woche die Mühe macht, einen Podcast zu produzieren.
Ja.
Und aus dem entsteht alles Weitere, weil der Podcast ist ein Stück des Middle of Funnels. Bedeutet ganz einfach, wenn du dir jetzt den Funnel anschaust, dein Verkaufstrichter, wie Menschen zu dir kommen, wie sie zu deinem Produkt kommen, die Aufmerksamkeit ganz oben wird über die Shortclips generiert, über die Kurzvideos, die 9 zu 16 Videos, die Alexandra aus ihrem Podcast herausschneidet. Der nächste Schritt ist dann, jetzt hat jemand auf TikTok zum Beispiel, hat jemand jetzt ein Video gesehen, das ihn total anspricht, weil er aus der Zielgruppe kommt, Vermögensberater, fand er total spannend, möchte aber weiter einsteigen. Alexandra hat in diesem Shortclip erwähnt, dass sie auch einen Podcast hat, also dass das nur ein Ausschnitt ist und dass die komplette Folge auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens stattfindet. Also nächster Schritt im Funnel, Middle of Funnel, Podcast. Jetzt ist die Person im Podcast. Hört sich den Podcast an. Vielleicht ist die erste Folge, die die Person hört, noch nicht die für sie, wo sie sagt, okay, na, das ist mein Calling, jetzt melde ich mich bei Alexandra. Das ist vielleicht die zweite, die dritte, die vierte.
Oder Freunde von der Person vielleicht.
Oder die Freunde, weil es weitergeleitet wurde, ganz genau. Und dann geht es in den Bottom of Funnel und dann meldet sich die Person, weil sie hat die Aufmerksamkeit erreicht von der Person, Vertrauen aufgebaut im Podcast. Der letzte Schritt ist jetzt natürlich, dass sich die Person bei Alexandra meldet für ein Beratungsgespräch, für ein Strategiegespräch. Und das alles, weil Alexandra sich einmal die Woche hinsetzt und sich die Mühe macht, ihren Podcast aufzuzeichnen. Das ist die Magie.
Das sind so ungefähr, also ich bin noch, bei manchen Themen brauche ich manchmal noch einen kleinen Moment länger. Aber es wird, das Schöne ist, es ist nur beim ersten Mal hart und es ist nur beim ersten Mal, dass es lange dauert und bis man die Technik im Griff hat. Aber wenn ihr das jede Woche macht und es ist wirklich nur der Zeitaufwand von 2,5 Stunden circa und das geht alles auch als nicht technikaffiner Mensch, wenn ihr einmal wisst, wie es geht. Und das ist das Schöne an Digitalisierung und AI. Mhm. Das muss ich ja wirklich sagen. Die AI kann heute Sachen und schneiden und das wird alles automatisch gemacht. Also ich schneide nichts selber. Ich lade das hoch, das wird gemacht. Es ist so einfach. Ich muss nur auf TikTok, muss ich jeden Tag selber posten, weil da kann man nicht vorplanen. Aber LinkedIn, ihr könnt vorplanen. YouTube, ihr könnt vorplanen. Das heißt, ich sitze jetzt gerade hier mit Bernhard und meine Posts werden einfach hochgeladen. Und ich habe das gestern, vorgestern schon geplant. Mhm. Also einfacher geht's nicht.
Super. Also das ist mal eine Erfolgsstory und mich freut es so, dass wir mit Geschichten, die verkaufen, Alexandra begleiten durften und auch immer noch dürfen bei ihrem Prozess jetzt, wie sie ihr Business weiter ausbaut, mit der Hilfe von Content, mit der Hilfe von guten Geschichten, von Storytelling. Und ich bin so gespannt drauf, wie das Ganze sich jetzt bei dir weiterentwickelt, weil die Grundlage hast du jetzt geschaffen und alle nächsten Schritte, die jetzt kommen werden, die basieren darauf, weil du den Schritt gegangen bist in die Selbstständigkeit, weil du diese Reise losgetreten hast für dich selbst, zu sagen, hey, ich gehe jetzt aus meinem gewohnten Umfeld raus, ist ja auch immer ein Part der Heldenreise, ich gehe aus meinem gewohnten Umfeld heraus und wage mich in komplett neue Sphären. Und das ist es ja am Ende, wo du dich jetzt befindest. Aber es ist so ein spannender Prozess, den jetzt zu durchgehen, jetzt zu sehen, wie auf einmal auch dein Personal Brand sich aufbaut durch genau diese Themen, weil du damit rausgehst, weil Alexandra mit den Themen, für die sie sich selbst auch interessiert, für die sie selbst brennt, nach draußen geht, mit der Hilfe von Content, sich dadurch natürlich diese Personenmarke aufbaut, das Vertrauen aufbaut in der Zielgruppe, dadurch ihre Kunden generiert und jetzt immer weiter die nächsten Schritte und das Wachstum vorantreiben wird, damit deine Company gedeiht.
Genau. Also ich bin auch sehr dankbar für den ganzen Support und auch die anderen Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Also war auch ein richtig cooler Vibe in der Gruppe. Mhm. Wir haben auch alle ja noch Kontakt und tauschen uns immer wieder nochmal aus. Und das ist eben genau auch das, was ich euch gerne an die Hand geben möchte. Traut euch auch mal was Neues. Traut euch mal, den ersten Call zu machen. Traut euch auch mal, euch auszutauschen, von euren Ideen zu erzählen, weil nur wenn ihr das auch mal erzählt, dann bekommt ihr auch mal Feedback dazu und habt einfach keine Angst davor. Und diese Ideen, die entwickeln sich ja auch weiter. Und genauso ist es jetzt bei mir ja auch mit den Kunden, mit denen ich arbeite. Da entwickelt sich gerade, wie das damals im Banking, als ich noch dort war mit dem Fintech, ich merke, es sind immer wieder dieselben Fragen, dieselben Themen. Es gibt so sich wiederholende Themen. Und deswegen baue ich gerade noch die Masterclass aus. Das heißt, da wird es dann so verschiedene Module geben zum Selbstlernen. Das heißt, es ist natürlich relativ schwierig und gerade auch für geschäftsführende Partner in Vermögensverwaltungen und so weiter, immer sich nach meinem Kalender zu richten. Ja. Und so können sie halt verschiedene Inhalte digital konsumieren, können das auch ihren Teams weitergeben, ihren Marketingverantwortlichen, können es dort einfach in ihrem eigenen Tempo machen. Und dann gibt's aber trotzdem die 1:1-Begleitung, die Gruppen, je nachdem, wie... hier müsstest du schneiden, bitte.
Kein Problem.
Dann gibt es noch die Gruppen natürlich, wo man auch immer mal von den anderen noch Impulse bekommen kann, wo man sich austauschen, netzwerken kann. Und ja, die Masterclass wird jetzt gelauncht am 11. Februar.
Okay,
also,
sehr gut.
Am 11. Februar Masterclass-Launch für Vermögensverwalter, Wealth Manager, Bankberater. Also alle, die das lernen wollen, was wir jetzt hier die ganze Zeit besprochen haben. Wenn ihr also jemanden braucht und wollt, der euch accountable hält, die Dinge umzusetzen, weil sind wir ehrlich, reine Online-Kurse, die machen wir oft alle nicht und da gehöre ich auch dazu.
Ja.
Also wenn ihr genau das braucht und wenn ihr genau das sucht und wenn ihr unabhängig werden wollt in Zukunft auch von Agenturen oder wenn ihr einfach besser werden wollt in dem, wenn ihr Social Media verstehen wollt oder einen Podcast launchen wollt, dann kommt in meine Masterclass. Man kann sich auf meiner Webseite anmelden.
Wie ist denn die URL?
www.alexandraweck.de.
Sehr gut.
Also,
findest du auch nochmal in den Shownotes natürlich alles nochmal verlinkt. Also auch die einzelnen Accounts von Alexandra, damit du dir das auch alles mal anschauen kannst. Was postet sie da so? Wie ist ihr Podcast? Einfach, dass du auch ein Gefühl bekommst, was Alexandra für Inhalte produziert, auch in welcher Qualität, damit du einfach mal eine Vorstellung hast, was und wie das Ganze abläuft. Und dann natürlich, wenn du aus der Zielgruppe kommst, solltest du dich definitiv bei der Masterclass von Alexandra anmelden. Wie gesagt, die URL findest du hier in den Shownotes. Und ich würde sagen, Alexandra, hey, vielen Dank für die coole Story, für
Danke.
Deine Reise, dass du das alles auch mal hier im Podcast erzählt hast. Das ist für mich ja auch immer schön, das Ganze wieder zu hören, nochmal zu recappen, einfach nochmal das Ganze selbst nochmal zu durchleben, auch zu erfahren, wie Alexandra am Ende wirklich zu uns gekommen ist. Die Leute erzählen uns immer ganz viele verschiedene Stories, aber mich freut natürlich am meisten, dass ich keinen einzigen Cent ausgegeben habe für Adspend, dass Alexandra komplett organisch gekommen ist. Aber das ist genau das Versprechen auch von Geschichten, die verkaufen, was wir für dich wollen, dass du es schaffst, mit organischem Content, mit selbstproduzierten Inhalten in die Sichtbarkeit von deiner Zielgruppe zu kommen und nicht nur sichtbar zu werden, sondern auch Umsatz zu machen.
Weil, und im Gedächtnis zu bleiben.
Genau. Mhm. Wir sind Geschichten, die verkaufen. That's it. Okay, vielen Dank für deine Zeit heute. Alexandra, danke für deine Zeit, dass du nach München gekommen bist. Und wir gehen jetzt erstmal noch ganz lecker essen. Da freue ich mich drauf.
Danke für die Einladung und hoffentlich bald mal wieder.
Auf jeden Fall.
Super.
Sehr schön. Also, macht's gut. Ciao.